Hallo, ihr Filmfreunde da draußen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Und wie es sich gehört, bin ich natürlich nicht alleine hier und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast, der vielleicht auch schon, naja, eigentlich bei dem Thema kann ich mir gar keinen anderen Gast einladen. Ich habe jedenfalls Matthias von Moviepilot hier. Hi.
Hi.
Es ist schön, ich glaube, wir haben noch nie Podcast zusammen gemacht, oder?
Ich glaube auch nicht, ich war generell, glaube ich, erst einmal hier.
Ja,
das
einmal?
Ist schon lange her, das war West Side Story damals.
Ah, West Side Story.
Spielberg. Also nicht der ganz alte.
Ja, aber so lange schon, wir müssen wissen, Matthias ist schon über 100 Jahre dann wurde es ja wirklich mal wieder Zeit, so generell. Und wer dich vielleicht ein bisschen kennt, auch vom Moviepilot, der weiß ja zum Beispiel, dass du großer Star Wars-Fan bist.
Ja,
kann man so sagen, ne? Ja. Deswegen habe ich dich jetzt eingeladen, um mit dir über das große Star Wars-Comeback im Kino zu sprechen. The Mandalorian and Grogu. Ja, also genau, du kannst ja ganz kurz mal zur Einordnung sagen, was so Star Wars für dich so ein bisschen, ne? Also ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber du nach wie vor auch? Glühst du nach wie vor für dieses Franchise?
Ich glühe wahnsinnig sehr für dieses Franchise. Das hat, glaube ich, nie aufgehört. Das wird auch nie aufhören. Der Film heute wird vielleicht ein interessanter Härtefall.
Gutes Vorstellung. Können
wir mal Teasing herausfinden. Ich muss sagen, ich war in den letzten Jahren nicht mehr so hart drinne, was dieses ganze Mandoverse angeht. Am Anfang war ich begeistert, weil es einfach die erste Star Wars Live-Action-Serie war. Also John Favreau hat was geschafft, was George Lucas nie geschafft hat. Das habe ich mit großem Interesse verfolgt. Aber ich habe gemerkt, dass, glaube ich, meine ganz große Star Wars-Leidenschaft vor allem halt die Kinofilme sind. Das heißt, die letzten sieben Jahre jetzt im Endeffekt war eine lange Durststrecke. Aber wir hatten ja auch wahnsinnige Highlights wie Andor, was für mich eigentlich auch eine der besten Star Wars-Sachen ever geworden ist. Insofern finde ich dieses Franchise nach wie vor sehr spannend, auch sehr reich und tief. Einfach. Man kann in so viele verschiedene Stellen eintauchen, nicht nur die Filme, die Serien, die Animationsserien, sondern auch die Videospiele, die Bücher. Da gibt es schon einige Projekte, in denen ich mich in den letzten Jahren immer wieder verlaufen habe.
Ja. Mir geht es auch nach wie vor so. Also es ist natürlich ein bisschen verwässert in den letzten Jahren, muss man sagen. Aber ich war auch immer riesiger Star Wars. Meine erste Begegnung war tatsächlich auch die Schlacht von Hoth damals als Kind im Fernsehen gesehen. Das ist schon ein krasser Einstiegspunkt, einfach wenn du das siehst als erstes und denkst, was ist das, was da läuft? Und seitdem alles verschlungen, auch wirklich Bücher und Videospiele vor allem auch. Und darum war das auch ein Riesenevent, als es damals wiederkam natürlich. Und so, ja, bei den Filmen kann man natürlich auch ein bisschen streiten, aber es soll jetzt auch nicht unbedingt Thema sein. Aber ja, es gibt immer, also so viel man auch vielleicht meckern kann, es gibt immer wieder was, du hattest Andor kurz erwähnt oder eben Mandalorian gerade am Anfang, immer wieder was, wo ich denke, ja, also das ist schon cool. Da bin ich froh, dass es das gibt.
Ich finde es so faszinierend, wenn ich mir manchmal durchlese, wenn Leute mal sagen, naja, die hätten im Endeffekt nach der Originaltrilogie aufhören sollen und was dann einfach fehlen würde an Dingen, die jetzt in der Popkultur so selbstverständlich sind, sei es einfach nur die Memes oder so. Und dann denke ich mir, vielleicht muss manchmal ein Franchise auch fast 50 Jahre alt werden, damit dann so ein Meisterwerk wie Andor rauskommen kann, weil ich glaube, das jetzt hier George Lucas in seinen kühnsten Träumen nicht mal vorgestellt, dass Tony Gilroy, der eigentlich gar nichts mit Star Wars zu tun hat, herkommt und sagt, ich erzähle jetzt hier 24 der, nicht nur der besten Star Wars-Episoden, sondern überhaupt vielleicht 24 der besten Folgen der Fernsehgeschichte.
Ja, da wäre auch früher wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, weil ja auch die Fans erstmal reifen mussten, sage ich mal. Ne? Früher war es ja wirklich, also grundsätzlich ist es ja an der Zielgruppe vorbei, wenn man so will, an der ursprünglichen. Aber es ist natürlich fantastisch und es holt dann alle ab, die halt schon länger Star Wars-Fans sind. Und das ist einfach super. Ja, ich bin übrigens Markus, habe ich das gesagt?
Ich weiß gar nicht.
Aber man kennt mich vielleicht noch. Ich war schon mal im Podcast. Schneiden wir nicht. Wir schneiden ihn nicht.
Ich Markus Hai aus der
Filmstarts.de.
Guter Mann.
Ja, guter Mann. Und Star Wars-Fan. Und genau, also und jetzt ist halt die Frage, also im Kino haben sie es ja jetzt lange irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Man muss ja sagen, der letzte Star Wars-Kinofilm ist von 2019, Star Wars Episode 9, auf der Aufstieg Skywalkers. Richtig?
Mhm.
Ja. Und es wurden immer wieder Filme angekündigt, Filme abgesagt, Pläne umgeworfen und dann hat man doch eher mit dem Serienbereich sich ausgetobt. Ja, und jetzt ist wirklich ausgerechnet, möchte man ja fast sagen, The Mandalorian, also eine dieser Serien, beschert jetzt das große Comeback. Hast du dich denn jetzt drauf gefreut? War es dann wieder doch ein bisschen mehr Event als sonst oder wie war da so deine Vorfreude, als du gehört hast, Mando kommt, als du vielleicht einen Trailer gesehen hast oder?
Also ich fand das sehr seltsam, wie das ganze Projekt entstanden ist, weil wir hatten ja eine Star Wars Celebration, wo eigentlich drei ganz andere Filme angekündigt wurden. Das war einmal der Rey-Film, in dem Daisy Ridley zurückkehren sollte, der eventuell noch irgendwo bei Lucasfilm existiert. Ja. Aber es ist auch wirklich schwer geworden in den letzten Jahren, da die Updates noch ernst zu nehmen, weil ich glaube, die sind jetzt bei Drehbuchautor Nummer 4 oder so, I don't know. Es gab den James Mangold-Film Dawn of the Jedi, der ja auch so den Anbruch einer komplett neuen Ära versprochen hat, hätte ich auch wahnsinnig gern gesehen. Ja, gab es jetzt auch schon seit Ewigkeiten keinen konkretes Update mehr. Und dann völlig bizarr sollte ja Dave Filoni eigentlich einen Mandoverse-Film drehen, wo ich immer dachte, okay, das wird dann das große Finale, wo alle diese Serien zusammenlaufen. The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka. Selbst Skeleton Crew gehört ja irgendwie zu dieser Mandoverse-Timeline, zu diesem kleinen Star-Wars-Eck, was sie sich rausgearbeitet haben. Und dann völlig aus dem Nichts wurde in irgendeinem Januar, war das 2023, 24?
Ja.
2024?
Ich glaube 24.
Mehr. Ja. Dieser Film angekündigt, den kein Mensch auf dem Schirm hatte, nicht mal Jon Favreau, hier der Regisseur und Serienschöpfer von The Mandalorian, der eigentlich in die vierte Staffel der Serie schon Arbeit reingesteckt hat, da Drehbücher geschrieben hat. Und dann dachte ich, naja, okay, mal schauen, wie lange das hält. Aber vielleicht ist auch der Grund, warum Jon Favreau das jetzt gemacht hat, weil er halt einfach ein Macher ist. Der bringt Projekte rüber, der hat Iron Man damals ins Kino gekriegt und einen Hit verwandelt, obwohl bei Iron Man ja auch alles andere als rund gelaufen ist in der Produktionsgeschichte. Und alles, was du ja so von The Mandalorian gehört hast, ist, die Frage ist ja, wie bringst du Star Wars ins Fernsehen? George Lucas hat das nicht geschafft, weil es halt sehr teuer ist, sehr logistisch, sehr aufwendig. Ihm hat dann so ein Technologie-Joker wie das Volume gefehlt. Und ich glaube, Jon Favreau hat einfach eine wahnsinnig gute Infrastruktur aufgebaut, um Star Wars schnell zu produzieren, was sich auch erstmal gar nicht geil anhört, weil Dinge schnell zu machen, hat ja oft qualitative Einbußen. Aber ich glaube einfach, dass er gerade jemand ist bei Lucasfilm und Filmemacher, an den sie sich wenden konnten in einer Geschichte von 1000 gefeuerten Regisseuren, Drehbuchautoren und so weiter, der halt zuverlässigen Star-Wars-Film ins Kino bringen konnte, weil ich glaube, der Druck war definitiv da. Du hast dieses Mega-Franchise, es ist seit 7 Jahren jetzt kein neuer Film erschienen. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen antiklimaktisch, dass jetzt der Film zur Serie irgendwie das große Comeback ist.
Genau,
also stell dir vor, nächstes Jahr haben wir Star Wars Starfighter, 50 Jahre Krieg der Sterne Jubiläum. Das wäre doch eher so ein, glaube ich, Event gewesen, wo ich meine Hoffnung drauf gesetzt hätte. Aber am Tag vor der Pressevorführung, die wir beide besucht haben, war ich wirklich wieder mega aufgeregt, weil ich einfach kurz dann im Bett lag und dachte, hey Matthias, du schaust einfach morgen neuen Star Wars Film. Das ist schon ein geiles Gefühl einfach.
Ja, das ist süß. Bei mir hat es sich vorher nicht ganz so eingestellt, muss ich sagen. Also alles kann ich so unterschreiben, wie du es auch gesagt hast. Ich finde es halt nach wie vor erstaunlich fast, dass das jetzt wirklich als großes Comeback machen. Gerade auch das Timing. Ich meine, ich mochte alle drei Staffeln ganz gerne von Mandalorian, aber gerade die dritte wurde ja auch nicht völlig zu Unrecht ein bisschen gemischter aufgenommen. Und da jetzt, nachdem so ein bisschen die Luft raus ist, also raus ist vielleicht übertrieben, aber zumindest die Euphorie ein bisschen nachgelassen hat, sag ich mal, da jetzt quasi jetzt noch so einen Nachklapp zu bringen und irgendwie 160 Millionen Dollar in einen Film zu investieren und das als großes Comeback zu machen, ist auch ein Move, sage ich mal. Ist auch so riskant. Und die Trailer fand ich nett, aber die haben jetzt auch nicht mehr Lust gemacht unbedingt auf diesen Film.
Nee, nicht wirklich. Vor allem, wie viele Serien sind in den letzten Jahren erfolgreich vom Fernsehen oder vom Streaming ins Kino gesprungen? Also,
gab es das überhaupt noch?
Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als Walking Dead einfach mal eine ganze Rick Grimes-Trilogie angekündigt hat, von der bis heute nie was erschienen ist. Ich glaube, sie haben ja dann diese Miniserie mit ihm gemacht. Game of Thrones gibt es ja im Endeffekt auch schon seit 10 Jahren Überlegungen, Gerüchte.
Aber das hat immer einen Kinostart, glaube ich, inzwischen. Ne?
Genau,
aber
das gut, wird jetzt konkret, aber ich meine,
früher gab es das öfter, da gab es den Akte X-Film oder weiß ich nicht was, ne? Aber ich glaube, inzwischen ist das gar nicht mehr so ein Ding, ne? Zumal du hast ja auch eigentlich so die Entwicklung eher, dass es breit gefächerter ist. Früher hast du eben diese großen Pillars gehabt, über die alle gesprochen haben im TV. Da haben halt alle Akte X geguckt oder sowas, ne? Dann lohnt sich das. Jetzt gibt es halt diese Riesenflut, wo sich alles immer mehr auffächert. Es ist zwar Star Wars, aber trotzdem gucken auch viele was anderes, deswegen.
Wird das Hannah Montana der Film für The Mandalorian? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Nein, aber im Ernst, ich weiß nicht, also keine Ahnung, du kriegst ja immer wieder so mit, diese Berichte von, ja, Leute fragen und hey, da kommt jetzt was Neues mit The Mandalorian und Grogu. Ja, das gucke ich dann auf Disney Plus, wo überhaupt nicht dieses Verständnis dafür existiert, dass das jetzt ein Film ist. Eigentlich was eine eigene Dynamik hat, ein anderes Medium ist, irgendwie eine andere Dimension zum Erzählen. Auch sondern Mandalorian und Grogu als Figuren sind so Disney-based irgendwie. Yeah. Also ich habe wirklich ein bisschen Bedenken, dass der Film nicht durch die Decke gehen
das
wird.
Das denke ich fast auch. Vielleicht kommen wir dann auch gerade noch gleich nochmal dazu, auch was so den Scope und ich meine das Erzählerische angeht. Aber ganz kurz, einfach jetzt um konkret zum Film zu kommen, so ein bisschen Story-Abriss, wenn ich es noch hinkriege. Ist immerhin schon eine Woche her, seit wir ihn gesehen, anderthalb, ich weiß nicht genau. Also wir haben halt Mandalorian und Grogu und man wird eigentlich ziemlich schnell einfach reingestürzt in alles wieder. Die sind bei ihrem nächsten Einsatz, die sind jetzt im Auftrag der Neuen Republik unterwegs und jagen im Grunde Hinterbliebene vom Imperium. Und genau, und sollen da quasi eine ominöse Führungsfigur halt jagen. oder aufspüren und kriegen dann den Hinweis, ja, die Hutt-Twins, die man auch schon aus Clone Wars, glaube ich, kannte.
Ja, und vor allem hier der Book of Boba Fett, schauen sie doch.
Da schauen sie auch vorbei, ja. Genau. Also die Gangster-Zwillinge aus dem Hutten-Clan, vom jetzt hier schon toten Jabba, die haben halt irgendwelche Hinweise, wollen aber, dass Mando und Grogu dafür ihren, ist es der Neffe oder Cousin, ich weiß nicht genau, die Verwandtschaftsverhältnisse, sorry, da stecke ich nicht mehr genug drin.
Also der Rotter da hat, ist der Sohn von Jabba da hat.
Genau, das ist der Sohn von Jabba.
Und die Twins sind jetzt was genau?
Genau, wie die verwandt sind. Ja. Ich glaube Onkel und Tante, aber berichtigt uns gerne. Aber genau, das Wichtigste ist, er ist der Sohn von Jabba. Den sollen sie aufspüren, angeblich, weil sie ihn so vermissen und so lange nicht mehr gesehen haben. Und der wurde halt mehr oder weniger entführt in Sklaverei, bla. Der hat dann wiederum Informationen. Das ist so eine klassische Schnitzeljagd. Die hangeln sich von einer Station zur nächsten. Und es ist auch nicht alles vielleicht, wie es anfangs den Anschein hat. Und das ist im Grunde die sehr simple Grundstory, oder? Also ja. Das kann man so sagen.
Wir jagen einem großen Wurm hinterher.
Wir jagen einem großen Wurm hinterher, genau.
Dune 3, what's that?
Und das wäre eben auch jetzt gleichzeitig die Frage. Also, ich bin da so ein bisschen immer noch hin und her gerissen. Es ist, also alle, die jetzt hören, großes Star Wars Comeback und kriegen dann das, es ist halt nicht das Epische. Es ist jetzt keine Episode der Skywalker-Saga. Es ist ganz bewusst so, finde ich einerseits gut. Andererseits, wer jetzt wirklich halt Star Wars so als Riesen-Event erwartet, kriegt halt im Grunde für mich dann schon irgendwie eine lange Folge der Serie einfach. Für mich, fand ich so. Was sagst du dazu?
Ja, ich will das nie sagen so, es ist einfach nur eine weitere Mando-Folge, ja. Weil offensichtlich schon mehr drinne steckt rein an Produktionsaufwand, aber ich habe manchmal das Gefühl, wäre Star Wars so weitergelaufen, wie das MCU in den letzten 10 Jahren gelaufen wäre, dann wäre Mandalorian und Grogu ein Film vermutlich wie Ant-Man and the Wasp gewesen. Den also jeder cool. Irgendwie, ja, der wäre nett gewesen, aber der hätte jetzt nichts tragen müssen. Yeah. So. Und jetzt wird dem Film halt so viel Druck aufgeladen, weil es halt irgendwie der erste Star Wars ist. Star Wars The Rise of Skywalker hat ja theoretisch auch underperformed, was völlig insane ist. Der Film hat 1 Milliarde gemacht, aber er hat halt eben nur 1 Milliarde gemacht. Und wenn du Star Wars Film ins Kino bringen willst, hättest du ja schon gern irgendwas, was höher ist.
Ja, also halb so viel wie 7, glaube ich, oder?
Ungefähr? Ja, ich weiß gar nicht. Also auf alle Fälle deutlich weniger. Und wenn halt selbst sowas wie Rogue One, was ja damals komplett ausgekoppelt war, wo keiner gedacht hätte, im Moment geht das jetzt ab, der hat auch 1 Milliarde gemacht. Und das große Finale nicht nur von der Sequel-Trilogie, sondern von deiner gesamten Skywalker-Saga mit 9 Filmen, kommt dann da nur dran. Das zeigt ja schon irgendwie, dass sich Star Wars jetzt im Kino neu beweisen muss. Jetzt sind wir 7 Jahre später, wo sich ja gefühlt die Filmwelt einmal komplett verändert hat. Also selbst Marvel hat ja keine sicheren Hits mehr, außer vielleicht jetzt Avengers. Aber selbst das ist ja fraglich, ob die nochmal an diese Werte herankommen, die damals Infinity War und Endgame doppelt erzielt haben. Und ich habe das Gefühl, dass nichts, was sie zu The Mandalorian und Grogu im Vornherein veröffentlicht haben, wirklich so einen Bass ausgelöst hat, so einen Hype. Also egal, wo ich schaue, ob ich auf Star Wars Twitter bin, ob ich irgendwie bei uns gucke, wie ist denn das Interesse nach neuen Star Wars Artikeln oder so. Wenn wir jetzt hier im Büro reden, es gibt irgendwie nichts, was man unbedingt über den Film rausfinden will. Und ich meine damit nicht mal, sie brauchen unbedingt eine Mystery Box, wie das J.J. Abrams oder so gerne macht. Aber irgendwas, was dich da reinpresst in den Kinositz, irgendwas, wo du sagst, ich muss das jetzt sehen, und sie bringen es ja sogar in IMAX raus, haben eine Stunde ungefähr IMAX-Material gedreht. Also der ist ja wirklich als Leinwand-Event konzipiert und gedacht, und trotzdem sind die meisten Menschen, mit denen ich rede, total fein, den in 5 Monaten bei Disney Plus zu streamen, was mir irgendwie das Herz bricht.
Ja, absolut. Ich würde auch immer sagen, auch in dem Film, um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, ich hatte auf jeden Fall auch Spaß, und ich würde es auch hier sagen, geht rein. Aber ich kann es nicht ganz uneingeschränkt empfehlen im Hinblick auf, es ist jetzt das Riesenspektakel für die Leinwand, weil ich eben wirklich sehe, und das ist per se bei einer Serie wie Mandalorian nichts Schlimmes, weil die ja auch schon sehr aufwendig ist. Es ist für mich im Grunde wie eine lange Serienfolge, weil du halt nichts, du bekommst nichts Neues eigentlich. Also weder was die Action angeht, die ich so, kommen wir vielleicht gleich nochmal separat dazu, aber vor allem auch was die Story hat angeht, die ist ein sehr simples, nettes Abenteuer, aber auch die Figuren. Du hast halt einerseits gut, weil du halt jetzt, du brauchst ja nicht unbedingt ein Vorwissen, das ist auch noch das Problem, ne? Du musst ja irgendwie alle abholen, die jetzt Mandalorian nicht gesehen haben, und aber irgendwie was bieten, was für alle, die es gesehen haben, und das ist dann so ein bisschen so dazwischen, und die entwickeln die Figuren im Grunde gar nicht weiter. Also Grogu hat vielleicht ein bisschen mehr zu tun als sonst, aber sonst, also im Grunde ist es einfach nur ein in sich geschlossenes Abenteuer. Du kannst es ohne die Serie gucken, danach ist es auch egal, aber du hast für dich einfach so ein geschlossenes Abenteuer, ohne dass es irgendwie großen Impact hätte. So. Und das ist einerseits vielleicht eine coole Entscheidung.
Aber das Abenteuer an sich ist leider halt nicht so aufregend, wie man es gerne hätte.
Ja, genau, also nicht super aufregend. Ich finde es trägt schon. Also ich fand es schon, es war halt, ist so eine klassische Schnitzeljagd. Aber genau, das ist überraschungsarm und nicht, also nicht super originell, sage ich mal. Aber es funktioniert für mich halt durch die beiden Figuren nach wie vor. Mhm. Die haben halt, sind zusammen einfach süß. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel vorwegnehme, ich habe mir auch bei meinen Notizen irgendwie in der ersten Hälfte geschrieben, braucht man überhaupt Grogu, so süß er ist. Und dann kam aber die zweite Hälfte und da dachte ich, ja, die reißen das Ruder noch rum und da quasi verdient sich der Film seinen Titel auch auf jeden Fall, dass er halt wirklich beide drin hat. Und das fand ich dann wieder ganz cute. Aber ich lerne jetzt nichts Neues über die Figuren eigentlich.
Ja, die Beziehung zwischen den beiden ist halt, es macht so kleine Schritte, aber im Endeffekt haben wir die ja auch alle in der Serie schon gesehen. Ja, ich finde eigentlich das Bezeichnendste ist dieses Hin und Her mit dem Helm. Das ist so, als hätte Jon Favreau oder Dave Filoni ist ja auch stark involviert, als hätten die das einmal irgendwo, ja stimmt, und die Mandalorianer mit ihren Helmen, da kann man mythologisches einiges drumherum bauen, aber es ist echt, wir bauen irgendeinen Teil hin und dann bauen wir es wieder ab und wieder hin und ab, und ich finde, dass sich die Serie da komplett verrannt hat und aus den Augen verloren hat, was eigentlich der interessante Charakter-Arc wäre. Und so leid es mir tut, ich glaube halt auch, der größte Bonuspunkt, den der Film hat, ist, dass er einen der größten Stars in Hollywood in der Hauptrolle hat. Der größte Malus, den der Film hat, ist, dass er einen der größten Hollywood-Stars gerade in der Hauptrolle hat, weil sie einfach Pedro Pascals Terminkalender nicht komplett kapern können und ständig jemand anderen unter die Maske stecken. Übrigens sehr schön, dass im Opening Credits jetzt auch seine zwei Duels mitgelistet sind, hier Latif Crowder und Brandon Wayne. Ich glaube, die sehen wir 80% oder 90%
wahrscheinlich schon,
der Zeit genau, in dem Kostüm. Und ich glaube, dass diese seltsamen Produktionsumstände dafür sorgen, dass sich die Geschichte nicht weiterentwickeln kann, weil sie eigentlich keinen richtigen Star haben, den sie für sich claimen können. Den können sie zwar auf rote Teppiche bringen irgendwie und er redet ja wahnsinnig gern auch darüber. Also ich glaube schon, dass er wichtig irgendwie ist als Gesicht des Mandalorianers. Aber ich glaube, dadurch, dass er nicht 100% für die Serie oder jetzt den Film committen kann, kriegen sie Mandalorian nicht weiterentwickelt. Und das wird immer dieses, er ist unter einer Maske versteckt und die andere Hauptfigur ist eine komplette Puppe. Und dann gehen wir durch den Film durch und sagen mir, wie sieht denn dieses Ensemble aus? Ich dachte lange Zeit, da kommt noch irgendwas. Aber die Wahrheit ist, das ist der erste Star Wars-Film, wo ungefähr nur drei Menschen mitspielen. Ja. Und der Rest sind alles Kreaturen. Was auf so einer abstrakten Ebene finde ich das eigentlich geil, dass das wie so die Muppet-Show ist. Und ich finde auch Mandalorian Staffel 1, Folge 2 ist eine der besten Folgen, weil das ja wirklich nur die Jawas machen da irgend so einen Kram und du verstehst die nicht mal. Die sprechen da irgendwie halt ihre komische Sprache und das ist ein Hin und Her und du hast Puppen und du hast Modelle und hier hast du auch die ganzen Creatures und manches sind Stop-Motion, manches sind CGI und vor allem, ich dachte auch dafür, dass der Film die ganze Zeit so mit cute Baby Yoda lockt, hat er auch ein paar richtig eklige Kreaturen drin, die so in King Kong von Peter Jackson unten im Sumpf
an King Kong musste ich auch denken tatsächlich.
Könnten. Und also das finde ich schon wieder so einen faszinierenden Aspekt mit. Was ist, wenn Jon Favreau eigentlich das absurdeste, in sich gekehrteste Star Wars-Projekt überhaupt geschaffen hat, was keinen Wert darauf legt, dass du dich mit irgendwas identifizieren kannst, sondern alle Figuren sind entweder Monster oder unheimliche Würmer oder halt eben kleine Baby-Yodas.
Ich finde es halt einerseits, fand ich es schon charmant, weil der wirklich konsequent einfach diesen Weg geht. Wir machen einfach eine kleine Geschichte mit den kleine Geschichte ist auch, ist wie gesagt trotzdem 160 Millionen, aber es ist halt Star Wars und mit den beiden konzentriert sich auch drauf. Und deswegen fand ich es eigentlich aus Story-Sicht auch schön konsequent, dass es jetzt zumindest wieder konsequenter gemacht hat mit dem Helm. Klar, wenn du über die Produktionsumstände nachdenkst, dann weißt du, der Grund wahrscheinlich ist dafür, dass Pedro Pascal nicht so viel Zeit hat. Aber weil sie im Trailer werben sie ja doch ein bisschen mehr mit ihm. Und am Ende ist es dann wirklich sehr wenig, dass man ihn vielleicht mal sieht, ohne jetzt was zu spoilern. Wie gesagt, das ist ja im Trailer. Und das fand ich dann doch wieder relativ erfrischend. Man hätte ja denken können, wenn sie es jetzt ins Kino bringen, dann weiß ich nicht, hat der Mando jetzt doch auf einmal eine neue Regel und rennt die ganze Zeit ohne Helm rum und so. Deswegen fand ich das schon wieder in der Erzählung relativ konsequent. Genau wie wirklich diesen kleineren Rahmen. Also da bin ich, das hatte ich ja vorhin schon angerissen, so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde cool, dass sie das wirklich so durchziehen und einfach mal was in sich geschlossenes, kleineres machen. Aber es ist einfach so, dieses ganze große Star Wars Spektakel ist halt da nicht, was ich vielleicht von einem Star Wars Kinofilm haben will.
Ich habe mich oft gefragt, warum sie, also den kleinen Rahmen finde ich eigentlich auch ziemlich clever, gerade in so einer Zeit, wo halt viele übersättigt sind von Franchises und ihrer aufgeblasenen Mythologie und hier noch ein Multiversum.
Ja, genau.
Und so, da ist es doch eigentlich spannend, wenn du eine klare Mission hast, die der Mando erfüllen muss. Aber warum nicht diese Mission richtig geil gestalten, wie irgendwie eine Heist-Mission, die dich an Mission Impossible-Film erinnert oder eine mega krasse Action-Sequenz wie Mad Max oder Top Gun oder so. Also, dass dieser Film Star Wars als Franchise-Grundlage hat, aber noch irgendwie so ein richtiges kinofilmisches Eigending, wo du sagst, boah, ja, das hat mich gerade richtig weggefetzt, den kann ich jetzt jeden Tag eigentlich gucken, weil der so kurzweilig ist, der geht knackige 111 Minuten, ist einfach nonstop jagen Mando und Grogu diesen General Coin und das ist die perfekte Mischung aus, keine Ahnung, Ray Harryhausen Stop-Motion-Wahnsinn. Wir gucken manchmal ein bisschen Richtung Blade Runner, manchmal ein bisschen Apocalypse Now. Das wäre so mein perfekter Film, der ja auch so im Grunde da drin steht, aber nie so durchbricht. Also ich dachte mir, dass vor allem, wir haben ja vorhin schon Rotter the Hutt erwähnt, der da mehr oder weniger freiwillig gefangen ist oder auch nicht. Und da ist ja so ein Ausbruchselement drin. Also da hättest du einen Heist oder eben einen Ausbruch oder irgendwas inszenieren könnten, aber es wirkt alles ein bisschen halbherzig.
Ja, also es ist alles schon irgendwie drin und für mich hat es auch, um mich da lang zu hangeln, grundsätzlich auch gereicht, weil ich das dann auch schön fand, wie da so verschiedene Anklänge sind. Aber ja, so ich meinte eben, das ganz große Spektakel ist eben nicht da. Und was zum einen auch, ich hatte es vorhin auch schon mal kurz angerissen, so ein bisschen an der Action liegt. Wenn du wenigstens so ein bisschen, die war so ein bisschen arm an Highlights. Sie ist völlig in Ordnung. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ja jetzt total lahm, es sind ein paar coole Fights drin. Ich fand den Einstieg ziemlich cool. Also einmal ein bisschen sehr CGI-Hintergründe, das fand ich dann nicht so schön, wo er da so, um nicht zu viel zu verraten, runterschlittert mit dem Läufer da. Aber dann in dem Kampf, gerade innerhalb von diesem AT-AT, wo wirklich auch so eine kleine One-Shot-Sequenz drin ist, das war ziemlich cool. Also da schaltet er da irgendwie alle, die ganze Besatzung da aus, die Kamera fährt ran und dann wieder zurück und so. Das fand ich ganz cool. Und gerade auch, wie Mando am Anfang inszeniert ist, also dass man auch, man weiß ja, worum es geht und worum es im Kino ist, aber er wird halt so als großes Phantom inszeniert, den man erst so über Kameras oder im Schatten oder so sieht. Das fand ich einen ziemlich gelungenen, sehr schönen Einstieg. Ich bin ja erst immer ein bisschen, ernüchtert, wenn erstmal so eine Texttafel ist. Das reißt mir immer ein bisschen raus. Star Wars und Text hat natürlich eine Historie, aber es ist jetzt kein Lauftext, sondern so eine Texttafel. Aber das war zum Glück nur irgendwie drei Sätze, dann war okay. Und dann fand ich den Einstieg sehr gelungen. Da war ich nämlich tatsächlich auch drin. Das, was ich vorher nicht hatte, hatte ich so nach den ersten 10, 15 Minuten, dachte ich so, ach ja, das kann ein ganz cooles Abenteuer werden. Und da war für mich die Action auch noch am besten eigentlich. Und da war so ein bisschen aber das Pulver dann verschossen. Also es ist, wie gesagt, ich will es nicht zu doll kritisieren. Ich meine, es ist völlig in Ordnung, aber es ist jetzt nicht, es sind für mich keine Highlights, die wirklich hängen bleiben, was da noch kommt danach. Ich weiß nicht, ob
ich versuche auch die ganze Zeit nochmal so eine prägnante Szene rauszugreifen. Ich finde es schwer. Es sind halt wahnsinnig viele Monsterkämpfe einfach in
absolut,
dem
fast Film.
Es ist so Geonosis mal 10.
Ja. Naja, zumal es ja diese eine Sequenz gibt, wo wirklich so viele neue, wo ich mir denke, ach, da hättest du auch 5 weniger machen können. So,
ich glaube, die hatten 1000 Designs und John Favreau hat halt gesagt, welche hättest du gerne? Ich hätte gerne alle.
Vor allem, was mir auch manchmal aufgefallen ist neulich, die werden, also so cool, denen auch noch irgendwelche Designs einfallen, bei den Namensgebungen werden sie irgendwie nicht wirklich origineller. Also du hast halt auch schon im Trailer zu sehen, ist so eine große Drachenschlange und die heißt dann auch Drachenschlange. Das ist genau wie dieses mythologische Tier von den Mandalorianern. Das ist ein mythologischer Dinosaurier und der heißt Mythosaur, also Mythosaurier. Das ist so ein bisschen, also da hat George Lucas schon ein bisschen sich coolere Namen ausgedacht, das fehlt mir auch so ein bisschen.
Und sie haben vor allem eine Location, die ich wirklich mega unglücklich finde, die einfach so aussieht wie so ein Desert-Californian-Haus, keine Ahnung. Wo ich wirklich dachte, wie ist das denn durch irgendein Design-Department durchgekommen? Das hat so, strahlt wirklich gar nichts von Star Wars aus. Generell, wir müssen ganz kurz über den Look des Films reden. Ja, gerne. Weil das ist gut. Momentan echt etwas, wo dieses ganze Mando-Verse für mich irgendwie, weiß nicht, wo ich es nicht mehr gerne schaue. Ich fand damals, also Star Wars hat ja eigentlich schon von Anfang an eine Geschichte, dass du irgendwie, du willst eine Geschichte erzählen, die es so noch nie gab. Also hat sich George Lucas verschiedene Technologien ausgedacht oder sich Leute an Bord geholt, die ihm halt diese Träume erfüllen können. Und deswegen hat Star Wars auch gleich irgendwie Special Effects, bahnbrechende Sachen geleistet, Oscar bekommen und. Dann kamen die Prequels und er hat das Ganze halt digital revolutioniert. Und dann war ja, okay, jetzt kommen die Sequels und die haben ja ehrlich gesagt gar nichts gemacht. Und da hat ja George Lucas auch irgendwie so dieser Satz von, Episode 7 war halt alles wie immer. Und ich glaube, er war auch ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht im Hintergrund irgendwas gab, was so das Filmemachen an sich vorwärts gebracht hat. Und dann kommt John Favreau mit dieser Volume-Technologie daher. Und das ist ja wirklich was gewesen, wo, glaube ich, Hollywood sehr viel Hoffnung reingesetzt hat, was jetzt auch schon wieder im Rückgang ist, weil es halt zu limitiert ist. Aber da war zumindest so eine Ambition da. Und sie hatten ja auch hier Greg Fraser, den Kameramann von Rogue One. Da haben sie ja auch schon sehr viel mit so riesen Hintergründen und so gearbeitet bei den Flugszenen und das dann weiterentwickelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben dieses Volume nur exakt so weit entwickelt, um halt gerade eine Staffel drehen zu können. Und ab dem Punkt wurde es einfach so stehen gelassen und sie haben weitergemacht. Die Geschichten sind größer geworden. Ich finde das krass, was so ein Scope eigentlich Mandalorian Staffel 3 hat.
Ja.
Aber wie wenig sie das einfach umsetzen können und weiß nicht. Und dieser Volume-Look hat halt dazu geführt, dass Star Wars inzwischen sehr, sehr matschig aussieht, um es ganz banal runterzubrechen. Und wenn ich an die Sequels denke, wenn ich an Solo Star Wars Story denke, wenn ich an Rogue One denke, das sind alle Filme, die eine ganz klare visuelle Identität haben. Das sind für mich welche der hochproduziertesten Blockbuster der letzten Jahre. Wirklich, ich kann die anschauen. Und der erste ist ja jetzt, also der erste Episode 7 ist ja jetzt schon über 10 Jahre alt. Ich gucke den immer noch an und mir fällt die Klappe runter, wie, auf was für einem Niveau der einfach gedreht worden ist, wie perfekt da alles zusammenspielt, die ganzen Gewerke irgendwie. Allein das Sounddesign ist so der absolute Wahnsinn. Das Bild ist immer noch so crisp, dass ich einfach reinlangen möchte und mir so einzelne Dinge rausnehmen will. Und all das irgendwie ist verloren gegangen, dieses. Es ist, Mandalorian Grogu ist nicht der einzige Blockbuster, den das gerade betrifft. Ich glaube, da redet man ja auch im MCU gerade sehr viel drum oder andere Sachen, dass irgendwie das, was so Filme wie, wenn jetzt der neue Dune kommt, wenn der neue The Batman kommt, das sind irgendwie so Standout-Blockbuster, so Elevated-Blockbuster, wo jeder genau weiß, oder jetzt Top Gun 2 Maverick. Das ist auch so ein Beispiel, wo du einfach siehst oder spürst, wie die Leinwand vibriert. Und bei dem ist nur noch so eine Schicht aus den alten ikonischen Formen, die du aus diesen ganzen Star-Wars-Filmen kennst, aber nichts sticht da heraus. Du hast keine tiefen Räume mehr, in die du eindringst, keine Welten, die richtig erforscht werden. Und ich finde das sehr bizarr, weil ja im Hintergrund doch jede Menge Aufwand betrieben wird, das zu umzusetzen. Und John Favreau hat ja selbst gesagt, was für ein Segen das für ihn war, dass er jetzt 3 Jahre lang Zeit hatte, einen Kinofilm zu drehen, anstatt eine Staffel in 11 Monaten oder so. Das ist ja, eigentlich hat er wahnsinnige Möglichkeiten und er bedient sich ja ungefähr bei allen Techniken, die je in der Filmgeschichte verfügbar waren. Also er arbeitet hier mit Unreal Engine, was eigentlich ein Videospiel Antrieb ist. Das ist jetzt nicht das Wort, was sagt man?
Engine, genau.
Unreal Engine, wer hätte darauf kommen können? genau, aber macht halt eben auch wie Ray Harryhausen so Stop-Motion
Sachen
da rein, wo er hier Phil Tippett wieder organisiert hat, den er auch schon bei Skeleton Crew und so drin hatte. Und trotzdem entsteht da, finde ich, entstehen keine Bilder mehr in dem Film. Und ich finde das so schade und es fällt mir wahnsinnig schwer, da reinzukommen, weil alles sehr, sehr gleichgültig, sehr runtergedumpft irgendwie aussieht, sehr freudlos.
Ja, ich fand es nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Also ich verstehe ungefähr die Richtung, die ich auch generell so bei Blockbustern ein bisschen habe, auch gerade, du hattest das MCU auch schon angesprochen und so, also wenn das dann wirklich auch sehr matschig wird und sowieso so ein CGI-Brei. Aber ich fand es hier nicht ganz so schlimm, also zumindest höchstens streckenweise. Also es gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach ja, das ist ja ganz nett, wenn die da im Sumpf unterwegs sind und in dem Dschungel und so. Das war, ist zwar alles auch nichts, selbst bei Star Wars, nichts unbedingt Neues und Originelles, aber da war ich zumindest drin in diesen Welten, die wir da besuchen. Also auch diese, ja, wo sie halt Rotor dann auch spüren und so. Also das ist halt alles, ist im Grunde Blade Runner, du hattest ja Blade Runner auch vorhin schon erwähnt. Aber es war nett und ich, Da bin ich dann doch ganz. Und es gibt so ein paar einzelne Bilder, die hast du auch in Star Wars zwar auch schon gesehen, die X-Wings vorm Sonnenuntergang und so. Aber das ist halt sowas, wo ich denke, ach ja, das sieht schon, ach, das finde ich schon ganz schön. Also das finde ich schon okay. Insgesamt, ja, also da ist auch nichts, was mich jetzt total vom Hocker reißt. Aber ich finde es nicht so, ich finde es tatsächlich nicht so schlimm wie so in manchen anderen Blockbustern. Also ich war da schon eher drin. Das ist jetzt nichts, was mich rausgerissen hat.
Okay. Also, mich hat es wirklich raus. Ja. Ich finde es schon schlimm. Es ist wirklich, Solo ist ja eigentlich der am meisten kritisierte von den anderen Star Wars Filmen, auch was seinen Look angeht. Aber selbst der, finde ich, der hat halt einen Look. Der weiß ganz genau, dass er sich in diese Grautöne lehnen will, in diese, wo du eher so den Dunst der Unterwelt spürst. Und je öfter ich den schaue, desto schöner finde ich den und finde ihn auch komplett unterschätzt in seiner Bildsprache und was er da alles leistet. Auch wenn es ein sehr komplexer Film ist, würde ich mal sagen, um ihn in optimalen Umständen zu gucken. Also wenn halt der Schwarzwert nicht richtig eingestellt wird oder kann der Film halt auch sehr egal aussehen. Das haben zum Beispiel Episode 7 jetzt überhaupt nicht, dieses Problem. Der hat einfach klare, tolle, poppige Farben, die rauskommen. Aber bei Mandalorian und Grogu, ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht so, als kommt das völlig überraschend, weil ich finde halt, die Mandoverse-Serien leiden alle früher oder später unter diesem Problem. Auch Ahsoka fand ich inszenatorisch überhaupt nicht packend, obwohl die Geschichte ja eigentlich richtig aufregend ist. Du hast eine völlig neue Galaxis, die du erforschen kannst. Und wie sieht die aus? Wie so eine graue, trostlose Wüste voller Steine. Das ist schon, frage ich
so
mich manchmal.
So sieht es nochmal aus in einer anderen Galaxis.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das manchmal verblüffend, vor allem wenn du dir auch anschaust, wie die Concept Arts dazu aussehen. Und da ist ja der Kreativität und der Träumerei, sind da keine Grenzen gesetzt. Und dann guckst du dir das finale Bild an und das ist, ja, ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr unterwältigend, gerade wie Star Wars gerade auf so einer rein filmischen Ebene ist. Aber der Dschungel, den du schon erwähnt hast, ich glaube, das ist vielleicht meine Lieblingssequenz im Film, ohne zu viel zu spoilern, aber da ist das Interessante, da nimmt John Favreau im Endeffekt die augenscheinlich schwächste Figur und die muss diese Umgebung für sich klar machen irgendwie. Und dadurch hast du quasi mit den kleinsten Schritten näherst du dich, weiß nicht, dem Gras an, dem Holz an, dem Matsch an.
Und da hast du halt wirklich ein Gefühl für, die, genau. für diese Umgebung. Das fand ich wirklich schön.
Das kommt halt auch wahnsinnig spät im Film.
Ja, aber ich mochte auch wirklich, wie gesagt, wir wollen es nicht zu sehr ausführen, aber dass der Film sich da auch Zeit nimmt, weil vorher ja. ist es halt, springt das schon sehr von einer Station zur nächsten und dass er wirklich sich mal so 10, 15 Minuten zwischendurch Zeit nimmt und das, diese Ruhe
er hat genießt. Eine
das fand ich so richtig schön. Ja, das fand ich so richtig schön erfrischend. Also, ja. das ist so vielleicht die Passage, die mich dann am meisten überrascht hat, wo ich erst kurz dachte, irgendwie passiert ja jetzt gar nicht mehr, also ich war ausgebremst. Aber genau das ist geil und das trägt auch am ehesten noch zu dieser, so ein bisschen eine kleine neue Facette vielleicht für die Figuren, was ich ja vorhin meinte, dass da nicht wirklich viel Neues passiert. Aber das ist so die Sequenz, die mir dann vielleicht vom reinen Storytelling und Worldbuilding vielleicht noch am besten gefallen hat, so in der zweiten
Hälfte. Das ist dann schon, wo er auch so sagt, hey, wir haben, der Film hat ein Herz. So. Es ja. sind nicht nur die zwei Figuren, die er kennt ja. und mögt. Und hier kommen die Reaction-Gifs mit Baby Yoda und ja. hier kommen die coolen Mando-Posen und sie gehen halt von A nach B. Ich glaube, das hätte sehr schnell schematisch werden können und dann bist du irgendwie raus. Aber dadurch, dass du siehst, es gibt in dem Film, die beiden sind nicht selbstverständlich. Du hast nicht einfach nur Spielzeugfiguren, die du jetzt hier reinsetzt und ja. damit durchrast, sondern die beiden müssen sich nach wie vor ihren Platz da drin erkämpfen. Und das ist ja auch so eine Grundgeschichte. Es ist ja nicht nur, die beiden finden sich und sind happy, sondern die beiden sind ja komplette Außenseiter und haben ungefähr alles verloren, was irgendwie sie an Familie, ja. an Hintergrund, an, weiß nicht, an Clan oder so haben, müssen sich da neue Rollen ausdenken, definieren. Und da ist quasi dieses so runtergebrochen irgendwie. Es gibt nicht Helme, es gibt kein Clan im hinten dran kein Darksaber, keine Bo-Katan, die mit strengem Blick reinkommt und fragt, ja. was das denn soll, sondern wirklich so, was kann der kleine Racker mit seinen kleinen Händen machen?
Ja, sowieso, also das, genau, also da hat es am ehesten auch noch dieses Herz und da war ich auch, ja, weil für mich die beiden zusammen einfach so gut funktionieren, hat das für mich so durchgezogen und dafür gab es da auch dann quasi diesen Payoff und generell auch sowas, Grogu ja sowieso, also als Puppe und was du vielleicht beim Bild kritisieren kannst an sich, was die Inszenierung angeht, ist halt bei der Umsetzung von so Effekten, bei der Effektarbeit an sich nach wie vor schön, finde ich, in dem Mandoverse, dass halt so viel mit praktischen Effekten mit Puppen ist. Und du hattest es vorhin auch schon erwähnt, da gibt es auch eine Stop-Motion-Sequenz, wo ich auch dachte, echt cool, einfach in so einem Blockbuster irgendwie nochmal so Stop-Motion. Bei Skeleton Crew fand ich es halt auch schon cool. Und das ist sowas, ja, da wurde sich dann doch irgendwie nochmal Gedanken gemacht, um da so ein bisschen mitzuspielen und so, was das so ein bisschen aufbricht. Deswegen gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach, das ist jetzt irgendwie charmant. Insgesamt.
Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Phil Tippett irgendwie inzwischen so ein Star-Wars-Name ist, der alle zwei Jahre auftaucht, weil er wieder irgendeine krasse Sequenz gebaut ja. hat. Und ich dachte, ist er so halb vergessen in Hollywood. Und dadurch, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass viele Blockbuster in Zukunft auf Stop-Motion setzen.
Wahrscheinlich nicht, das macht es ja auch so cool. Zumal Stop-Motion auch in dem Kontext jetzt nicht mehr so aussieht, wie es vielleicht früher aussah. Ne? Das ist ja sehr wesentlich. Ich glaube, viele werden es gar nicht wirklich so doll wahrnehmen, aber wenn du halt so ein bisschen vielleicht ein Auge dafür hast, siehst du es halt und das ist irgendwie charmant. Also das fand ich cute. Und so eine Momente gibt es schon auch irgendwie immer wieder. Und ja, aber was noch quasi das so ein bisschen abgefedert hat, fand ich, wenn man so vielleicht ernüchtert ist von der Bildsprache, war tatsächlich die Musik. Ich fand die großartig. Also Ludwig Göransson ist wieder da. Drei Oscars ja inzwischen in der Tasche von Sinners, Oppenheimer und was war's, Black Panther.
Ja.
Und hat ja auch die Mando-Musik schon gemacht. Ich meine, da ist das Thema hier wieder in verschiedenen Variationen, aber auch coole neue Sachen. Also auch coole Sinti-Sounds. Er macht ja sowieso gerne so ein bisschen Mix aus klassisch und Sinti und so ein bisschen vielleicht auch Tribal und so. Ah, ich fand das richtig, richtig stark. Ich meine, ich würde fast sagen, sogar zwei richtig gute Stücke leider in den Abspann verfrachtet. Und ich dachte, das haut jetzt ganz schön rein. Das direkt im Film wäre vielleicht noch geiler gewesen. Aber doch, also das hat mich auch gut durchgetragen. Also als sie da auf diesem, naja, Blade Runner-artigen Planeten ankommen, dachte ich so, ey, das ist schon cool. Also das habe ich lange nicht mehr. Also in Blockbustern habe ich das sehr, sehr selten inzwischen, wo ich denke, ey, ja, einfach die Musik. Das ist schön. Da hole ich mir irgendwie die CD. Nein, nicht die CD, aber die CD auf Platte und höre ich mir auf jeden Fall losgelöst vom Film auch nochmal an. Das finde ich richtig schön.
Ja, also ich muss ihn da, glaube ich, nochmal schauen. Ich habe leider vieles schon nicht mehr im Ohr, aber ich dachte auch manchmal, oh wow, das war gerade wirklich eine mutige Entscheidung für Star Wars, wo du halt vor allem klassische John Williams Orchestermusik ja. gewohnt bist und dann, also alles, was ihr in The Mandalorian der Serie gehört habt, ist teilweise nichts gegen die Klänge, die ihr hier auspackt. Das ist natürlich alles dabei, aber schon ein paar Wagnisse,
ja.
wo ich mir auch vorstellen kann, dass das nicht funktioniert. Andersrum schaue ich hier Endor an mit Nicolas Britell und da sind ja teilweise auch so ein paar Stücke drin, die sich aus dem Fenster lehnen, aber rückblickend kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, als wenn die nicht dabei gewesen wären, wenn du dann irgendwie hier deinen Club-Remix davon hast.
Ja, ja.
Oder so. Perfekt für Star Wars-Edits.
Ja, ja, absolut. Na, und hier hast du halt noch den Anknüpfungspunkt an dieses markante Mando-Thema einfach, was ja auch, ja, ist ja schon Kult im Grunde, ne? Das hat das. Funktioniert auch nach wie vor super und dann hast du halt, knüpfst du daran an und machst halt wirklich noch neu und verlässt dich aber nicht nur darauf. Also er macht da wirklich ein paar neue coole Sachen, wo ich dachte, ach ja, das trägt jetzt so ein bisschen dafür durch, dass ich so die ganze audiovisuelle Ebene doch ganz schön finde, ohne dass jetzt groß Bäume ausgerissen werden. Aber das auch nicht vom Sumpf, auch nicht die Sumpfbäume. Das fand ich dann doch ganz nett. Ja, und generell, was ich auch noch erfrischend fand, worunter Star Wars ja manchmal so ein bisschen krankt ist, zumindest in meinen Augen jetzt nicht so ganz plumper Fanservice am laufenden Band, so um des Fanservice willen. Du hast viele Anspielungen auf Clone Wars tatsächlich oder viele Rückkehrer von Clone Wars, also alle, die Clone Wars Fans sind, werden viele Figuren oder einige Figuren zumindest neu entdecken, wiederentdecken und haben da so ein paar Easter Eggs. Aber es ist nicht so, oh, jetzt hast du noch den Cameo und den Cameo und dann kommt noch der und dann, hast du das verkannt und so. Das fand ich auch noch ganz schön. Das unterstreicht so ein bisschen, dass wir machen hier unser eigenes Ding und hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es auch in der Star-Wars-Welt halt ist, ohne dass das ja die ganze Zeit gemacht wird. Das fand ich eigentlich ganz schön. Du hast natürlich dann nicht so große Überraschungen, aber das sind auch die plumpsten Überraschungen, wenn da einfach irgendwer ploppt jetzt auf, wo du denkst, ja, okay, hier ist schon wieder R2-D2, der das Bild läuft. Wobei, war der nicht sogar kurz da, aber ist egal. Aber irgendjemand anders von mir aus, also weiß ich nicht. Aber jetzt ploppt schon wieder an der Stelle. Ja, sowas. Was du ja in Mandalorian auch sehr viel hast, tatsächlich, ne?
Eigentlich hat es mich überrascht, weil Mandalorian war doch eine Zeit lang wirklich jede Folge ein großer Cameo, den du mit so einer ellenlange Clone Wars Geschichte oder so.
Ja, und das war ja auch cool, aber es hat er sich auch, das haben sie vielleicht auch gemerkt und das finde ich auch gut, das trägt sich halt nur dann, ne, nutzt sich auch irgendwann ab und deswegen finde ich gut, dass sie es hier gerade nicht gemacht haben. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, entweder hätten sie All-In gehen müssen und halt im Endeffekt diesen Mandoverse-Film drehen müssen, den Dave Filoni eigentlich noch drehen will oder ja, vielleicht oder auch nicht.
Who knows?
Wer weiß, vielleicht steckt das jetzt auch alles in Ahsoka-Staffel 2. Ich meine, ich war ein bisschen überrascht irgendwie, dass so Bo-Katan gar nicht mehr vorkam oder weiß nicht, irgendwie den guten Temuera Morrison hätte man auch nochmal rausholen können.
Ja, aber deswegen.
Also ich weiß gar nicht, ob das gut gewesen wäre, aber manchmal sind die einfach so Mando-Familie für mich, diese Figuren. Und Carl Weathers ist ja leider nicht mehr, bald nicht mehr unter uns. Und er war für mich auch immer so eine Anlaufstelle, so ein Anker von der Serie.
Nach Hause kommen.
Genauso, nicht nur dieses Nevarro an sich, was ja auch wieder sehr aufblüht hier in dem Film, sondern ich glaube, Sigourney Weaver soll vermutlich jetzt so die Ersatzfigur dafür sein. Aber ja, ich habe es auch jetzt nicht vermisst, dass keine großen Enthüllungen und Ding drin waren, sondern straightforward, das wäre ja alles möglich gewesen.
Ja, genau. Ich fand das eigentlich wirklich mal erfrischend. Also gerade die Gefahr ist ja da, also die Versuchung wahrscheinlich auch. Ich möchte auch wissen, wer die Diskussionen da hinter den Kulissen stattfinden. Also gerade wenn du es halt ins Kino bringst. Aber vielleicht ist es ja auch ein Aspekt von, wir machen hier unser Ding und wollen, aber dass halt auch alle anderen was verstehen und wollen jetzt nicht alles zukleistern mit den ganzen Mando-Figuren. Aber ich finde, es hat auch für die Erzählung funktioniert und hat dann nicht abgelenkt, wenn dann
schon wieder Kevin Feige, derweil schart alle Marvel-Actor, die jemals irgendwie unter Vertrag waren,
setzt sie in Stühle.
Und John Favreau, wen hatten wir alles? Nö, das interessiert mich nicht. Ich habe neulich eine Konzeptzeichnung von einer ganz seltsamen Figur interessiert. Die könnten wir doch auch noch in den Ring schmeißen. Und Dave Filoni nimmt dann schon nur so,
Ja, so ungefähr wird es vielleicht gewesen sein. Ja, du hattest Sigourney Weaver auch schon mal kurz angesprochen. Ist halt auch sowas, ne? Die Figur ist so, aber hat halt allein, weil Sigourney Weaver ist, irgendwie so eine gewisse Gravitas. Das kann sie schon und erfüllt ihren Zweck. Deswegen auch da wieder, es ist halt eine Mando-Grogu-Geschichte, alles drumherum ist so ein bisschen, auch die Bösewichte, weiß ich nicht. Am ehesten ist auch noch wieder, will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber auch eine Figur, die aus Clone Wars quasi zurückkehrt.
Ich glaube, die war aber schon im Trailer.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Ich denke mir aber auch die ganze Zeit, kein Mensch, der nie die Clone Wars gesehen hat, wird diese Figur erkennen und sich fragen, der wird halt einfach denken, okay, das ist halt das ist eine Figur, die hier eingeführt wurde
und
die erfüllt ihren Zweck.
Ziemlich cool ist, fast so ein klassischer Star Wars, weil er wird nichts groß sagt, wird nichts erklärt, aber es hat ein cooles Design, macht badass Sachen und so und das ist halt, funktioniert dann am ehesten für mich. Insgesamt war es vielleicht, war jetzt nichts, ich weiß nicht, nichts weltbewegendes, auch diese Hutten-Zwillinge und so, ja. Was ich aber krass fand zum ersten Mal, dass man so ein bisschen so ein richtiges Gefühl hat für die Masse von diesen Hutten da. Also das, allein weil du schon hier Rota hast, der jetzt voll jacked ist, so richtig ripped, richtig trainiert. Das war schon ein bisschen kurios, aber gut. Aber auch durch die Kämpfe, die er macht und dann später noch eine Kampfsequenz und so, dass du richtig das Gefühl hast, wenn die irgendwo raufknallen, bist du halt platt. Außer du bist vielleicht Mando. Aber sonst, ne, dass du wirklich, die können Knochen brechen mit ihrem ganzen Wurmkörper. Das fand ich ganz cool, da hat man ein gutes Gefühl bekommen.
lieb das auch, weil du hast ja eigentlich eine Figur, die damals für einen Zweck erdacht wurde und nie hat sich jemand gefragt, wie bewegt sich Jabba da hat durch die Gegend, bis dann irgendwann Han Solo mal auf seinen Schwanz tritt, was auch einen gewissen Stellenwert im Fandom hat oder nicht. Ich fände es eigentlich so super lustig, wenn Din einfach irgendwann mal auf seinen Schwanz tritt. ist leider nicht passiert. Nein, aber so wie bewegen die sich vorwärts? Und es gibt ja ganz am Anfang, wenn die in so eine Höhle, oder nicht ganz am Anfang, irgendwann anfangs des Films laufen sie in so eine Höhle rein, um die Zwillinge zu sehen, und dann kriecht da hinten dran einfach so ein langer, fetter Wurm entlang. Und
da hat man so ein bisschen Einblick in die Kultur von denen und was die da so machen. Ja, das ist ganz cool. Da ist es auch so Star Wars-Film. Das war quasi die Bar-Szene in dem Film, wenn man so will, bloß halt nur ein bisschen schleimiger.
Und Rotter ist da hat der Sohn von Jabba, den sie hier suchen müssen, ist ja eigentlich noch so die eine Figur, mit der sie wirklich emotional was machen wollen in dem Film. Also so Sigourney Weaver gibt ganz klar Anweisungen und ist einfach so ein Dreh- und Angelpunkt, um Mando und Baby Yoda, Grogu weiterzuleiten. Aber in Rotter spiegelt sich ja auch deren Dilemma so. Er ist auch irgendwie ein Außenseiter, nicht glücklich. Da, wo er hingekommen wird, lebt im Schatten seines wirklich bestialischen Vaters, der grausame Dinge in der Galaxis gemacht hat. Und da dachte ich mir manchmal auch stark, was Jeremy Allen White hier, der ihn spricht, aber auch mega verzerrt spricht. Ich hätte ihn nicht erkannt, aber die Stimme versucht schon, du siehst diesen super rippten Slimo und dann weint er auf einmal irgendwie und lässt sich irgendwie rein in seine tiefsten, innersten Gefühle, obwohl du das Gefühl hast, haut sich wirklich mit seinen Wanst einfach auf dich drauf und dann bist du platt. Und plötzlich ist er so die traurigste Figur von allen und möchte einfach nur umarmt werden. Leider wiederholen sie irgendwie seine Monologe so 2-3 Mal, wo ich auch so dachte, ich habe es auch schon beim ersten Mal verstanden. Warum geht der nicht noch weiter? Warum? Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt generell auch bei Grogu und Mando, die haben immer so ein Level, was sie durchspielen können und dann fallen sie wieder auf die Startposition zurück. Aber sie gehen in Level 2 und 3 rein, was so seltsam ist. Und
bei dem fand ich es wirklich ein bisschen komisch dann. Also ich finde, der funktioniert als noch am ehesten so als Nebenfigur und schon auch als zusätzliches Herz neben Mando und Grogu. Wie gesagt, auch nichts unbedingt Neues, irgendwie, der sich von seinem strengen, brutalen Vater lossagen will, bloß jetzt eben als Hutte. Aber ist schon auch irgendwie ein Sympathieträger. Aber das dachte ich auch. Er sagt ja quasi im Grunde nochmal genau das gleiche Spiel. Aber ich denke, hättet ihr nicht ein bisschen, was man sagen können, wir haben es verstanden oder gar nichts nochmal oder so. Wir haben ja verstanden, was es ist. Und ich verstehe es auch und ich finde es auch süß. Aber ja, müsste mir ja nicht nochmal unter die Nase binden. Nur ich so denke, manchmal ist weniger doch mehr. Aber trotzdem ist er eigentlich eine coole Figur und auch witzig, diese Idee, ihn einfach, also hast du halt als Baby da in diesem Clone Wars Film damals gehabt und jetzt den so zurückzunehmen, ist auch ein cooler Move irgendwie gewesen. John Favreau hat mir auch im Interview erzählt, alle denken, dass Dave Filoni ihn gezwungen hat, den zurückzubringen, als quasi Urvater von diesem Clone Wars Film auch, aber es war wohl eher John Favreaus Idee, aber das ist...
Ich glaube, er hat großes Interesse daran, so ein Hutt-Ding einfach mal umzusetzen und ihn zu zeigen, wie bewegt sich ein Hutt.
Ja, und die können halt auch anders als nur die ganze Zeit
rumsitzen und Frauen versklaven und unschuldige Menschen in Kerker schicken, I don't know.
Genau, da hast du hier zwar auch, aber du hast auch mal eine andere Seite. Das war ganz süß.
Nicht nur Kerker, sondern auch.
So, ja, also hast du denn jetzt noch irgendwas konkret zum Film, was dir so auf der Seele brennt, dass du jetzt hier deine letzte Chance hast, das loszuwerden?
Oh Gott, ich weiß gar nicht. Wir haben schon über ziemlich viel gesprochen, oder?
Ich denke auch. Es wäre jetzt nur die Frage, wenn nochmal ganz kurz so einen Star Wars Ausblick hat, ob du dich jetzt trotzdem auch nach dem Film dann noch drauf auf Sachen freust oder nicht. Oder wir können ja erstmal das kurz abschließen. Also was würdest du, es hat dir schon davor gegraut, als ich es dir erzählt habe, aber bei Filmstarts kommst du natürlich nicht davon, ohne eine Sternewertung abzugeben oder zumindest eine Tendenz und noch so ein kleines Fazit.
Also bei Letterboxd ist das schön, ich trage meine Sachen immer so gefühlt 3 Monate später
ein. Ja, zumal das Gute ist ja auch, wenn wir Sachen so früh sehen, diesmal konnten wir es, weil wir Interviews hatten, wirklich für so einen Blockbuster relativ früh sehen, da hast du ja dann noch ein bisschen Zeit, darf es ja auch noch nichts geben, weil noch Embargo ist. Ja, aber jetzt ist schon wieder über eine Woche rum, also Matthias, kannst ja nuscheln. 4 Millionen Sterne von 5, wow, nicht schlecht.
Nee, ich glaube, die Wahrheit ist, es ist der Star Wars Film, der mir bisher am wenigsten gefallen hat von den großen Kino. Film und der erste, den ich vermutlich aktiv negativ bewerten
so schlimm
würde. Mhm. Ja, ich werde ihn auf alle Fälle nochmal sehen, vielleicht auch ein drittes oder ein viertes Mal. Es gibt ja auch einige Dinge, die da zu klären sind, aber ich hoffe wirklich ganz stark nicht, dass das die Zukunft von wie Star Wars im Kino aussieht, bewegt, erzählt wird, ist. Also es gibt viele kleine Dinge, die ich wirklich bewundernswert irgendwie finde, diese ganzen Kreaturen, dieses in sich gekehrte, diese tolle Passage mit Grogu im Dschungel. Aber so in seinem Großen und Ganzen finde ich, dass sich der Film überhaupt nicht bewegt irgendwie. Mhm. Und ehrlich gesagt, so das, was sich bei The Mandalorian über 3 Staffeln langsam abgezeichnet hat, sind ja auch immer so ein Tick, haben sie irgendwie an Momentum verloren, wenn sie das je hatten. Aber ich würde sagen, sie hatten es definitiv. Sie hatten diesen brillanten Moment, wo Mando über dieser Wiege steht. Ja. Und so E.T.-mäßig die Hand rein.
Ja, das ist schon ein fast ikonisches Bild
inzwischen. Ja, also so, wenn ich überlege, das ist so, die Skywalker-Saga endet im Kino und ausgerechnet in dem Moment haben es Dave Filoni und Jon Favreau hingekriegt, eine der prägendsten popkulturellen Figuren der letzten 10 Jahre irgendwie
einfach
zu
so aus dem,
schaffen. So. Ja. Also so, what are the chances, dass das gelingt und dann auch irgendwie dieses Staffel-2-Finale mit Luke Skywalker, das bin so froh, dass sie das nicht versucht haben, hier zu wiederholen, aber das war in dem Moment, wo es passiert, das war das wirklich was Besonderes, das war so ein Grenzgang auf dem, boah, ist das wirklich cool oder ist das absolut unangenehm mit dieser Technologie auch immer und steckt da überhaupt noch der richtige Mark Hamill drinne oder nicht, aber es war halt auch wenigstens ein schöner Punkt für das Ende der Geschichte und danach ist es halt so zerfahren und chaotisch geworden, sowohl erzählerisch als auch filmisch und deswegen markiert da The Mandalorian und Grogu für mich irgendwie das Schlusslicht und ja.
Ja, und die Sterne redest du dich drum rum, ne?
Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, sag mal, wie viele Sterne du gibst.
So, genau. Ich sage mal so, ich verstehe auch viele von deinen Kritiken, aber bei mir wiegen sie halt nicht so doll. Also ich war ja im Vorfeld nicht so angefixt, aber ich finde den wirklich von vorne bis hinten einfach so grundcharmant. Das liegt an den Hauptfiguren, das liegt an so Effektentscheidungen, das liegt auch ein bisschen an so ein paar Schauplätzen, die ich schön finde. Es liegt an der Musik, es liegt am starken Einstieg. Deswegen, es ist für mich jetzt auch nicht das Superspektakel. Ich finde, man sollte eben einfach nicht das große Epos erwarten. Das habe ich tatsächlich im Vorfeld auch nicht. Deswegen hatte ich durchweg dann doch Spaß. Und bei mir sind es tatsächlich 3,5 dann geworden.
Von 5.
Also nicht von 10, sondern von 5. bei mir sind es 3,5. Ich fand das wirklich so grundcharmant. Das ist jetzt auch nicht mein, also auf jeden Fall nicht oben bei den Star Wars-Filmen. Also gerade die Originalträger sind alles halt für mich, glaube ich, 5-Sterne-Filme. Aber deswegen fällt das dann nochmal ein Stück ab. Aber ich finde, das kann man schon machen. Also ich würde auch sagen, das ist für...
Wo ist denn dein Ranking? Hast du das
schon? Ja, ich habe noch kein Ranking gemacht. Also ist bei mir auf jeden Fall über Solo.
Du brichst mir das Herz.
Tut mir leid, ich weiß, dass du Solo-Fan bist. Aber nee, schon, aber...
Einziger Mensch hier wahrscheinlich in dem ganzen Gebäude.
Also über Solo, über 9, Episode 9 auch, über Episode... Ich würde vielleicht sogar über Episode 2 sagen.
Was?
Ja, Episode 2, das sage ich ja auch mal wieder, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber das machen wir gerne hier mal. Mhm. Episode 2 zerfällt für mich ja in 2 Teile. Ich liebe wirklich nach wie vor diese Detective-Story von Obi-Wan, aber alles, was diese Liebesgeschichte funktioniert für mich halt nach wie vor nicht. Aber im Wiederholten, damals schon nicht, als Kind schon nicht und jetzt beim Wiederholten schauen auch nie.
Oh, war ja.
Ich finde, die ist so schlimm geschrieben. Die hat super Musik von John Williams, aber da reicht mir die Musik nicht. Das geht halt gar nicht. Und deswegen, da ist es auf jeden Fall drüber. Also für mich ist es wirklich gute 3,5 Sterne. Für Fans, ich finde für wirklich Fans diese Serie, gerade auch die dritte Staffel, der noch was abgewinnen könnten, die können da auf jeden Fall auch ins Kino gehen. Für die würde ich sogar fast sagen, es ist ein Muss, weil du halt einfach das Vorwissen auch hast von den Figuren und da kannst du halt wirklich noch ein bisschen mehr mitfiebern, als wenn du es nicht kennst. Aber ich finde auch, alle anderen können mal einen Blick riskieren, wenn sie eben nicht das riesen neue Star-Wars-Epos erwarten.
Ja. Ich glaube, es ist auch der Star-Wars-Film, der am meisten Menschen einfach einladen soll. Mhm. Also er wirkt oft für mich wie, wir als Franchise treten mal mit unserer Mythologie zurück und öffnen einfach die Arme und kommt doch alle
wieder. Genau.
I don't know. Es ist vor allem theoretisch der Star Wars Film, wo der beste Regisseur aller Zeiten beteiligt ist.
Ach so, ja, stimmt, haben wir gar nicht erwähnt.
Aber Martin Scorsese hat einen kleinen Cameo hier drin.
Ja, der ist im Vorspann, glaube ich, schon als Vierter oder so genannt. Das war, dass er, oh, daran siehst du auch mal wieder, weil du hattest
keine erwähnt, Menschen,
keine Cast, Menschen und keine, nur, also generell keine Figuren. Und genau, er ist vielleicht wirklich 3 Minuten im Film oder so. Ja. Lass es vielleicht ein bisschen mehr sein. Ist ein guter Auftritt. Wir haben ja auch dann so wirklich ein bisschen nach ihm gestaltet und so und seine Manierismen, da hat es ja so mit eingebracht. Macht das auch cool, aber ja, dass er gleich jetzt wieder genannt wird. Ich meine, man kann auch stolz sein, wenn man Martin Scorsese für so eine Rolle kriegt.
Gott, also wenn ich den Coup gelandet hätte, dann hätte ich ihm die dritte Hauptrolle geschrieben.
Sowieso, wenn du, ich glaube, es ist ja sowieso das erste Mal überhaupt, dass ein Star Wars Film Opening Credits hat.
Stimmt, ne? Wie fandest du das dann?
Ja, erstmal dachte ich, hä? Das ist ja wie in anderen Filmen. Aber ich fand das eigentlich ganz schön, weil das auch da, wo ich auch wirklich ein paar schöne Bilder, wie gesagt, die X-Wings vor dem Sonnenuntergang und dieser malerische Standort da von der Neuen Republik, von der Basis, so schön am Meer. Ah ja, und dann noch die, sah fast ein bisschen aus wie Top Gun, fand ich.
John Favreau hat auch schon gesagt, das ist ja? Top Gun-Inspiration. Ja. Ich dachte auch für eine Sekunde, es kommt gleich dieser Drop von diesem Top Gun-Theme, was ich jetzt auf keinen Fall nachmachen kann, aber das hat schon immer so. Ja. Ich weiß nicht, ich fand es seltsam irgendwie.
Ja, es war seltsam, aber das ist sowas, wo ich denke, das sind so kleine Kniffe,
ja.
Die lassen mich dann schon aufhorchen und mir so zeigen, dass das ist jetzt das, warum die es dann vielleicht auch doch machen und dass es auch irgendwie eine größere Daseinsberechtigung hat, als wenn wir jetzt nochmal bei allen Sachen das Gleiche machen.
Und er ist ja dann irgendwie auch so verbunden als, hey, wir haben unseren Ursprung als Serie gehabt und was ist klassischer als ein Serienintro? Warum nicht?
Ja.
Ich meine, im Endeffekt hatte Mandalorian die Serie das auch nie so richtig gehabt, sondern immer die Concept Art so am Ende waren ja immer so ein halbes Outro dafür dann.
Aber ja, auch cool immer, ja. Und vor allem die Folgen länger immer gestreckt.
Das haben sie gar nicht im
Film gemacht. Tatsächlich nicht. Dafür haben sie irgendwie so mit der Musik so einen Rave-Track nochmal reingebaut. Ja, das fand ich geil. Aber ja, stimmt. Dafür haben sie das. Aber das fand
Men
ich
auch, und Grogu für die Raver unter euch.
Ja, genau. Unbedingt im Abspann noch hören. So, dann sind wir jetzt noch mal ein bisschen abgeschweift. Aber jetzt, genau, ganz kurz nur im Ausblick. Ich will jetzt nicht auf alle Star Wars-Projekte eingehen, die irgendwie mal angekündigt wurden, weil das wird sowieso die Hälfte wieder abgesagt. Aber freust du dich denn auf Starfighter? Du hast es ja so ein bisschen vorhin schon anklingen lassen. Jetzt als nächstes.
Das ist auf alle Fälle der, wo ich mir filmisch mehr verspreche. Ich finde es aufregend, Ryan Gosling in der Hauptrolle im Star Wars-Film zu sehen, weil das passiert ja auch nicht so oft, dass sie Hollywood-Stars richtig casten, sondern eher in Nebenrollen besetzen, wenn überhaupt. Also so Liam Neeson oder keine Ahnung, wen gab es da noch so? Alec Guinness wäre ja damals einer gewesen, aber keine Ahnung, diesen Mark Hamill hat ja kein Mensch gekannt vor dem Krieg der Sterne. Der Kameramann ist übrigens hier Claudio Mirando oder keine Ahnung, wie er heißt, aus der jetzt mit Joseph Kosinski die letzten Sachen gemacht hat, F1 und Top Gun 3. Deswegen bin ich da schon mal, verspreche ich mir einen astrein aussehenden Blockbuster. Hoffe natürlich auch, dass er erzählerisch ist. Einiges kann schon. Levy ist natürlich als Regisseur jetzt nicht unbedingt mein Traumfavorit gewesen. Ich bin immer noch dabei, dass man vielleicht in seinen Nachts im Museum-Filmen eine verkannte Trilogie entdecken kann. Müsste ich aber auch ehrlich gesagt mal wieder schauen. Ich war kein Fan von Deadpool und Wolverine. Deswegen große Vorsicht geboten, wenn das so wird wie der, dann gute Nacht. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Glaube ich auch nicht.
Weil das zwei sehr unterschiedlich veranlagte Filme sind. So Deadpool und Wolverine ist alles Marvel in einem Film, während Starfighter auch erstmal wieder eine geradlinige Geschichte mit einem, keine Ahnung, interessanten Cast, interessanten Setting. Also bisher alles, was ich zu dem gesehen habe, stimmt mich eher so vorsichtig positiv. Weiß nicht, wie es.
Ja, ähnlich. Also da erwarte ich mir nämlich dann doch wieder ein bisschen mehr Star-Wars-Spektakel. Ja, bei Sean Levy, der macht so Filme, die machen mir irgendwie Spaß, aber gerade aus inszenatorischer Sicht ist das alles so. Also ich bin ja schon, ich hatte schon mein Vergnügen mit Deadpool und Wolverine, aber also was auch da so die Action und so angeht, weiß ich nicht.
Geblieben,
oder Bilder und so, also das ist so, da hättest du auch mehr machen können. Spielt ja zur Hälfte auch in diesem komischen, langweiligen Void. Das ist halt auch so, ja, obwohl andere fähigere Leute dann halt wahrscheinlich auch da bestimmt was rausgeholt hätten, aber das ist so, also rein von der Bildsprache her, da hast du auch keinen, also das wird nicht das große, da habe ich am meisten Angst, meine ich, dass das nicht das große, nochmal das große Star Wars Spektakel wird, aber mal gucken. Und Mando, Staffel 4, willst du die jetzt auch noch sehen, nachdem die ja offenbar schon halb geschrieben ist?
Ja, ich meine, ich fände es uncool, wenn die beiden jetzt einfach verschwinden würden, wenn das jetzt das Ende der Reise war, weil es fühlt sich auch nicht wie ein Ende an. Also ich hatte jetzt nicht mal eine große
Katharsis. Genau, es ist so das große Finale oder der große.
Also irgendwas müsste da schon kommen und bitte nicht auf Teufel komm raus in irgendeine andere Geschichte stecken und da deren Ende erzählen. Also ich will ihnen nicht Staffel 4 aufzwängen. Die können ja meinetwegen auch was ganz Neues in diesem Mandoverse an Serie etablieren. Vor allem bin ich
oder
jetzt
halt
gespannt,
der Dave Filoni-Film.
Wenn der kommt oder halt, was Ahsoka Staffel 2 macht.
Weil ja, ich glaub, das stimmt, das kommt auch noch. Ja.
Das unterschätzen viele, aber das wird der, ich glaube, da wird er alles reinstecken, was er auffahren kann an Legacy-Charakteren und Co. Und ansonsten steht ja gar nicht viel zur Zukunft fest, außer halt diese ganzen Sachen, die mal angekündigt abgeblasen sind. Ja. Was mir halt am größten Sorgen macht, ist irgendwie der Trend mit, was sind die Filmemacher, die jetzt Star Wars-Filme machen, Jon Favreau und Sean Levy. Und was für Leute hatten wir, die Star Wars-Filme gemacht haben?
Ja.
Rian Johnson, theoretisch Phil und
Lord und Miller. Vornamen sind egal.
Phil Lord und Chris Miller, die ja gerade mit Project Hail Mary einen der Ausnahme-Blockbuster irgendwie des Jahres geschaffen haben, der durch die Decke geht und einem ja genau irgendwie das Gefühl gibt, was man am liebsten, glaube ich, auch von einem Star Wars-Film hätte. Gut, dass Ryan Gosling im nächsten auf alle Fälle mitspielt, Gareth Edwards irgendwie, dann das zwischendrin halt, das tut eigentlich am meisten weh, die ganzen nie gedrehten Sachen. Guillermo del Toro wollte ja hier ein Jabba the Hutt a la der Pate oder so drehen und das killt mich jetzt zu wissen, wir werden nie den Del Toro Star Wars Film bekommen, aber wir kommen
aber
den,
wir kommen viel von Del Toro nicht, was er angekündigt hat.
Ja gut, dann bei Del Toro sind wir abgestumpft, aber es waren ja auch noch viele andere
absolut,
Namen so
absolut, verstehe ich vollkommen.
Drinne und ich habe ein bisschen Angst, dass Star Wars weg von der Filmmakers First Marke zu so einer absolut basic MCU. Hollywood Mainstream Marke wird und das wäre so schade, weil, also klar, Star Wars hat diese großen Namen, diese großen also Figuren, diese Mythologie und alles, was da drin ist, die ganzen Designs, ikonischen Formen, aber wenn da halt kein Filmemacher am Start ist, der irgendwie eine Mission dafür mitbringt, finde ich, kann das auch so egal werden und leider ist The Mandalorian Grogu für mich da so das erste richtige Filmbeispiel, wo ich es festnageln könnte und ich bin selbst ein bisschen, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, als Star Wars-Fan, der bisher jeden Film arschgeil fand.
Ja, für mich ist es der zum Glück noch nicht. Ich hoffe, Starfighter wird es auch nicht. Aber noch habe ich Bock auf das Universum, trotz der ganzen, fast schon Übersättigung, wie das ja inzwischen in der Zwischenzeit immer so ein bisschen war, auch wenn wir es im Kino jetzt nicht hatten, sondern auf dem kleinen Bildschirm. Aber ich will noch mehr sehen davon und da bin ich noch vor.
Auf alle Fälle.
Ja. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder es sind sogar mehrere. Ja, Matthias, ich danke dir. Das war mir ein Vergnügen. Es war schön, mit dir was daraus zu sprechen. Ich hoffe, wir machen es bald wieder. Ja, klar, sehr gerne.
Für unseren Mandalorian Part 2 Podcast.
Vielleicht, ja. Mandalorian und Grogu, jetzt erst recht. genau. Und natürlich aber auch danke an euch da draußen, dass ihr uns so fleißig hört. Das Übliche, ne? Was sagt man so am Ende? Schreibt eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de ohne Kritik. Wir wollen nur gute Sachen. Nein, schreibt euch Kritik, schreibt aber auch nette Sachen, schreibt, was euch bewegt. Welcher Star Wars Film ist euer Lieblings-Star Wars Film? Kommentiert auch, wo es geht, bei Spotify und überhaupt abonniert uns. Und
Was ist dein liebster Star Wars Film?
Mein allerliebster? Ja, ich glaube, die langweiligste Antwort. Empire ist, glaube ich, schon mein liebster. Ja, ja. Obwohl ich sagen muss, der schönste Star Wars Film ist für mich wirklich Rogue One. Also der hat so geile Bilder.
Greg Fraser, Kameraass.
Ja, also das ist so, da kriege ich schon, wenn ich dran denke, Gänsehaut. Also, hast du gesehen?
Markus sitzt hier schon.
Optisch, das sind wirklich so Bilder drin. Ey, ja, dafür war das hat mich nach wie vor. Und er ist natürlich auch erzählerisch jetzt nochmal geiler, wenn man nachher mal Andor gesehen hat. Also das ist wirklich, Rogue One ist für mich so eins der großen Juwelen aus der aktuellen Star Wars-Ära.
Ich finde das so absurd, wie du hast damals Rogue One geschaut, das war ja 2016 schon kein aufbauender Star Wars Film in dem Sinne.
Ja, ja, absolut.
Und jetzt guckst du hin und bist ja fast wahnsinnig, wenn du verstehst, was es bedeutet hat,
total,
dass Cassian und Jin irgendwie an diesen Strand gekommen sind.
Meine Frau hatte das komplett vergessen. Ich habe sie damals mehr oder weniger dazu gezwungen, den Film zu gucken. Sie hatte das offenbar alles komplett vergessen und dann hat sie aber Andor mit mir geguckt, fand das auch richtig gut und jetzt haben wir den nochmal dann geguckt nach der zweiten Staffel, war völlig wieder am Boden zerstört, weil sie das einfach komplett vergessen hat und das jetzt dann natürlich noch mit viel mehr unterfüttert wurde. Ja, aber wir schweifen schon wieder ab, aber Güte, schöner
Star Wars,
Film.
Tolles Franchise.
Ja. Tolles Franchise. Ja, seid wieder dabei. Nächste Woche ist, glaube ich, mal wieder deutsches Kino ist doch geil, wenn mich nichts täuscht. Das von unser Herzensprojekt, von unserem lieben Christoph. Und sonst müssen wir mal gucken, was dann noch so ansteht. Ich weiß gar nicht, was im Mai. Mai ist, glaube ich, ein bisschen lahm. Ja. Aber im Juni kommen dann die Blockbuster vielleicht.
Irgendwann kommt so ein Odyssey-Film.
Odyssey und Spider-Man und so, das kommt dann alles noch. Jetzt erstmal deutsches Kino ist doch geil nächste Woche, glaube ich, und das wird auch auf jeden Fall geil.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich verrate noch nicht, was es ist.
Ich weiß es gar nicht.
Aber ihr werdet es nicht bereuen, daran zu hören. Also, macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, Matthias. Tschüss, alle draußen.
Ciao.